Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 13. März. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Die heutigen Bibelstellen lesen wir wie immer aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Und dabei wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Viertes Buch Mose, die Kapitel 19 und 20. Das Reinigungswasser. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Noch ein weiteres Gesetz des Herrn sollt ihr beachten. Lasst euch von den Israeliten eine gesunde, rotbraune Kuh bringen, die fehlerlos ist und der noch nie ein Joch aufgelegt wurde. Übergebt sie dem Priester Eleazar. Danach soll man sie vor das Lager bringen und in seiner Gegenwart schlachten. Eleazar soll seinen Finger in ihr Blut tauchen und es siebenmal in Richtung der Vorderseite des Zeltes Gottes sprengen. Anschließend soll die Kuh auf ihrem eigenen Mist vor den Augen Eleazars verbrannt werden. Ihre Haut, ihr Fleisch und ihr Blut. Der Priester soll dann Zedernholz, Ysop und karmesinrote Wolle nehmen und alles in das Feuer werfen, in dem die Kuh verbrannt wird. Daraufhin soll der Priester seine Kleider waschen und sich baden. Anschließend darf er ins Lager zurückkehren, er bleibt jedoch bis zum Abend unrein. Der Mann, der das Tier verbrannt hat, soll ebenfalls seine Kleider waschen und sich baden. Auch er bleibt bis zum Abend unrein. Dann soll ein Mann, der rein ist, die Asche der Kuh nehmen und an einen reinen Ort außerhalb des Lagers bringen. Dort soll sie für die Gemeinschaft der Israeliten für die Herstellung des Reinigungswassers, das zur Entsündigung dient, aufbewahrt werden. Der Mann, der die Asche der Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Diese Anordnung gilt für immer für die Israeliten und alle Ausländer, die bei ihnen leben. Wer einen Toten berührt, bleibt sieben Tage lang unrein. Am dritten und am siebten Tag soll er sich mit dem Reinigungswasser reinigen und ist dann wieder rein. Reinigt er sich jedoch nicht am dritten und am siebten Tag, so wird er nicht rein. Wer einen Toten berührt und sich nicht auf die vorgeschriebene Weise reinigt, verunreinigt das Heiligtum des Herrn und muss aus Israel ausgestoßen und getötet werden. Da er nicht mit dem Reinigungswasser besprengt wurde, bleibt er unrein. Folgendes Gesetz gilt, wenn jemand in einem Zelt stirbt. Jeder, der das Zelt betritt oder sich im Zelt befindet, ist sieben Tage unrein. Jedes Gefäß im Zelt, das nicht mit einem Deckel verschlossen war, ist ebenfalls unrein. Jeder, der auf freiem Feld einen Toten, menschliche Knochen oder ein Grab berührt, ist ebenfalls sieben Tage unrein. In diesem Fall soll man etwas von der Asche des als Sündopfer verbrannten Tieres in ein Gefäß füllen und lebendiges Wasser darüber gießen. Dann soll ein reiner Mann ein Büschel Ysop nehmen, es in das Wasser tauchen und damit das Zelt, seine Einrichtungsgegenstände und alle Personen, die im Zelt waren oder mit einem Grab, menschlichen Knochen oder einem Toten in Berührung kamen, besprengen. Am dritten und am siebten Tag soll der reine Mann die unreine Person besprengen und sie so am siebten Tag entsündigen. Nachdem der Betreffende seine Kleider gewaschen und sich gebadet hat, wird er am Abend wieder rein. Jeder aber, der sich verunreinigt und sich nicht auf die vorgeschriebene Weise reinigt, soll aus der Gemeinschaft ausgestoßen und getötet werden, denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Da er nicht mit dem Reinigungswasser besprengt wurde, bleibt er unrein. Diese Anordnung gilt für die Israeliten für immer. Wer das Reinigungswasser versprengt hat, muss seine Kleider waschen und wer das Reinigungswasser berührt, ist bis zum Abend unrein. Alles, was die unreine Person berührt, wird unrein. Und jeder, der sie berührt, wird bis zum Abend unrein. Wasser aus dem Felsen. Im ersten Monat kam die ganze Gemeinschaft der Israeliten in die Wüste Zin und schlug das Lager bei Kadesh auf. Dort starb Mirjam und wurde begraben. In Kadesch gab es kein Trinkwasser, deshalb versammelten sich die Israeliten aufgebracht bei Mose und Aaron und machten Mose Vorwürfe. Wären wir doch nur zusammen mit unseren Landsleuten gestorben, als der Herr sie umkommen ließ. Hast du uns, das Volk des Herrn, in diese Wüste geführt, damit wir hier mit unserem Vieh sterben? Warum hast du uns aus Ägypten geführt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier gibt es weder Getreide noch Feigen, Trauben, Granatäpfel oder Trinkwasser. Mose und Aaron gingen von dem Menschenauflauf weg zum Eingang des Zeltes Gottes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn, und der Herr sprach zu Mose: Nimm den Stab und ruf gemeinsam mit deinem Bruder Aaron die ganze Gemeinschaft zusammen. Redet dann vor den Augen der Israeliten mit dem Felsen dort, dann wird Wasser aus ihm fließen. Du wirst Wasser aus dem Felsen quellen lassen und alle Menschen und ihrem Vieh Trinkwasser geben. Da holte Mose den Stab aus dem Heiligtum, wie der Herr ihm aufgetragen hatte. Anschließend ließen er und Aaron das Volk vor dem Felsen zusammenkommen. Hört zu, ihr eigensinnigen Menschen, rief Mose. Was meint ihr? Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Und Mose holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Da strömte Wasser heraus, sodass alle Israeliten und ihr Vieh genug zu trinken hatten. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht vertraut und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Der Ort bekam den Namen Wasser von Meriba, weil die Israeliten hier dem Herrn Vorwürfe gemacht hatten und der Herr ihnen seine Heiligkeit zeigte. Die Edomiter verweigern Israel den Durchzug. Von Kadesch aus sandte Mose Boten zum König der Edomiter und ließ ihm sagen: Deine Brüder, die Israeliten, lassen dir ausrichten: Du weißt, was wir durchmachen mussten. Unsere Vorfahren zogen nach Ägypten hinab und lebten dort eine lange Zeit. Doch die Ägypter misshandelten uns und unsere Vorfahren. Als wir dann zum Herrn um Hilfe schrien, erhörte er uns und sandte einen Boten, der uns aus Ägypten führte. Nun lagern wir bei Kadesch, einer Stadt an der Grenze deines Landes. Lass uns bitte durch dein Land ziehen. Wir werden weder deine Felder noch deine Weinberge betreten und auch kein Wasser aus euren Brunnen trinken. Wir bleiben auf der Straße des Königs. Wir werden weder nach rechts noch nach links abbiegen, bis wir dein Gebiet durchquert haben. Doch der König der Edomiter antwortete: Ihr dürft nicht durch mein Land ziehen, sonst ziehe ich euch mit meinem Heer entgegen. Da entgegneten die Israeliten: Wir werden auf der Straße bleiben. Wenn wir oder unser Vieh von deinem Wasser trinken, werden wir es bezahlen. Wir wollen nur zu Fuß durch dein Land ziehen. Doch der König von Edom blieb dabei: Nein, ihr dürft nicht hindurchziehen. Gleichzeitig zog er ihnen mit einem großen Heer gut bewaffneter Krieger entgegen. Weil die Edomiter die Israeliten nicht durch ihr Land ziehen ließen, waren die Israeliten gezwungen, einen anderen Weg einzuschlagen. Aaron stirbt. Die Israeliten verließen Kadesch und zogen zum Berg Hor. Dort am Berg Hor, an der Grenze Edoms, sprach der Herr zu Mose und Aaron: Aaron wird in Kürze im Tod mit seinen Vorfahren vereint werden. Er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten geben werde, weil ihr euch beim Wasser von Meriba meinen Anweisungen widersetzt habt. Steig mit Aaron und seinem Sohn Eleazar auf den Berg Hor. Lass Aaron dort seine Priestergewänder ausziehen und zieh sie seinem Sohn Eleazar an. Dann wird Aaron sterben und im Tod mit seinen Vorfahren vereint werden. Mose tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte, und sie stiegen vor den Augen der ganzen Gemeinschaft auf den Berg Hor. Auf dem Gipfel ließ Mose Aaron seine Priestergewänder ausziehen und zog sie dann Aarons Sohn Eleazar an. Danach starb Aaron auf dem Gipfel des Berges, und Mose und Eleazar stiegen wieder hinunter. Als das Volk hörte, dass Aaron gestorben war, trauerten alle Israeliten 30 Tage lang um ihn. Matthäus Kapitel 26, die Verse 14 bis 46. Der Verrat. Dann ging Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, zu den obersten Priestern und fragte sie: Wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Von da an hielt Judas Ausschau nach dem geeigneten Ort und dem richtigen Zeitpunkt, Jesus zu verraten. Das letzte Abendmahl. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: Wo sollen wir das Passamahl vorbereiten? Er antwortete ihnen: Wenn ihr in die Stadt geht, werdet ihr dort einen Mann sehen. Sagt ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist gekommen. Ich möchte das Passamahl mit meinen Jüngern in deinem Haus feiern. Die Jünger taten das, was Jesus ihnen gesagt hatte, und bereiteten dort das Passamahl vor. Als es Abend war, setzte sich Jesus mit den 12 Jüngern an den Tisch. Während sie aßen, sagte er: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Zutiefst erschrocken begannen sie, ihn nacheinander zu fragen: Doch nicht ich, Herr, oder? Er antwortete: Einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben, wie es die Schrift vor langer Zeit vorausgesagt hat. Doch wie schrecklich wird es erst seinem Verräter ergehen. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Auch Judas, der ihn verraten sollte, fragte: Rabbi, ich bin es doch nicht etwa, oder? Und Jesus entgegnete ihm: Du hast es selbst gesagt. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte: Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte: Ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. Jesus sagt voraus, dass Petrus ihn verleugnen wird. Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift steht: Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Petrus behauptete: Selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus, erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Jesus betet in Gethsemane. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen: Bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu seinen Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus: Konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten, und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Psalm 56. Für den Chorleiter. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als die Philister ihn in Gat ergriffen hatten. Nach der Melodie Taube auf fernen Eichen zu singen. Gott, sei mir gnädig, denn ich werde von Menschen verfolgt, den ganzen Tag bedrohen mich meine Gegner. Meine Feinde verfolgen mich und viele greifen mich ganz offen an. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Dauernd verdrehen sie mir meine Worte und überlegen den ganzen Tag, wie sie mir schaden können. Sie tun sich zusammen und beobachten jeden meiner Schritte, weil sie eine Gelegenheit suchen, mich zu töten. Lass sie nicht mit ihrer Bosheit davonkommen, sondern wirf sie in deinem Zorn nieder, o Gott. Du zählst alle meine Klagen, sammle alle meine Tränen in einem Gefäß. Du hast doch jede einzelne in deinem Buch festgehalten. An dem Tag, an dem ich dich zu Hilfe rufe, werden meine Feinde sich zurückziehen. Denn eines weiß ich, dass du, Gott, auf meiner Seite stehst. Gott, ich preise dein Wort. Ja, Herr, ich preise dein Wort. Ich vertraue auf Gott. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Gott, ich will die Versprechen halten, die ich vor dir abgelegt habe, und dir ein Dankopfer für deine Hilfe darbringen. Denn du hast mich vor dem Tode gerettet, meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt. Deshalb kann ich jetzt vor dich kommen, im Licht des Lebens. Sprüche, Kapitel 11, Vers 8. Gott rettet den Gottesfürchtigen aus der Gefahr, aber den Gottlosen lässt er ins Verderben rennen. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Die Losung für heute steht in Sprüche, Kapitel 16, Vers 33. Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Und aus Jakobus, Kapitel 4, Vers 15 dazu: Ihr sollt sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Ja. Und damit wünsche ich euch heute noch einen schönen, fröhlichen, wunderbaren, lachenden, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.